3, 2, 1. Welcome to Spielekeller.
Und damit herzlich willkommen, nicht nur im Spielekeller, sondern auch im neuen Jahr. Frohes Neues an alle, die uns hören. Ich bin natürlich nicht allein, denn ich habe den wunderbaren, den schönen, den, ich finde keine Worte, El Gelo, Dennis Gehlen, live aus dem Küchenquelle-Studio.
Und jetzt dachte ich tatsächlich, dass du direkt jemand anders nennst, denn liebe Grüße gehen raus, frohes neues Jahr an alle, die gerade zuhören und natürlich auch hier in unserer sehr gemütlichen Runde, die wir heute haben, lieber Benedikt, an dich frohes neues Jahr, schön, dass du heute da bist. Hi. Wir sind heute natürlich nicht alleine zum neuen Jahr. Heute ist bei uns der 2.1. 2024. Jetzt ist wieder das Problem, dass wenn man irgendwo ein Datum reinschreiben muss, dass man nicht das falsche Jahr reinschreibt.
Johannes hat schon erwähnt im Vorgespräch, ihm ist das noch nicht passiert. Er hat es bisher immer richtig geschrieben. Hut ab.
Das ist gut. Also ich kriege das nicht immer hin. Das kann ich garantieren. Ich habe eine kleine Anekdote dazu. Ich habe leider Gottes mal zum Haus so einen GbR-Vertrag gemacht und habe damals das falsche Datum beim Vertrag reingeschrieben. Ist niemandem aufgefallen. Dann wollten wir die Anteile meiner Mutter übergeben und das wurde dann irgendwann vom Finanzamt geprüft. Alles war gut, alles ist sauber abgelaufen mit dem Geld, aber das Datum war falsch. Und ja, die haben gesagt, ja, das kann ja gar nicht sein, das ist ja falsches Jahr. Ich sag, ja, aber die Überweisung ist ja im Jahr davor. Also alles gut eigentlich. Und die sagen, nee, geht nicht. Ja, dann gut, dann haben wir mit dem Steuerberater tatsächlich den Vertrag einfach nochmal neu gemacht. Ob das jetzt so rechtens ist, weiß ich nicht, aber geht ja nicht anders.
Zurückdatiert unterschrieben.
Ja. Also es war echt bescheuert, aber so doof kann es schnell passieren. Und es war tatsächlich auch so im Übergangsjahr. Also aufpassen.
Ja, geil, ne?
Ja, ist echt doof. Also gab echt Diskussionen mit dem Finanzamt. Obwohl alles wirklich sauber war, die wollten es mir erst nicht glauben.
Bevor wir jetzt auf den Bene springen und ihn hier in die Runde schmeißen, ich habe gerade gesagt, du sitzt in einem wunderbaren Küchenquelle-Studio. Du ja, bist im Urlaub noch, oder?
Ich bin noch im Urlaub, genau. Ich sitze hier gerade auf der schönen Insel Madeira. Und habe hier Silvester auch gefeiert mit meiner besseren Hälfte. Und wir sind ja in so einem kleinen Apartment, das wir uns gemietet haben. Sie liegt noch im Bett und winkt gerade in meine Richtung und hat ihre Kopfhörer drinne. Und wir werden hiernach heute eine sehr schöne, lange, anspruchsvolle Tracking-Wanderung machen. Und ich habe richtig Bock. Wetter ist gut. Ich freue mich drauf. Ja.
Ich überlege ja noch, wie ich dir jetzt so ein Globetrotter, nur am Reisen, Spruch drücke, wie du mir immer. Weil, guck mal, das Jahr hat gerade angefangen, nur unterwegs, der Kollege.
Er versucht.
Und jetzt bin ich irritiert, weil das Bett ist quasi neben der Küche.
Ja, genau. Also hier ist so, das ist alles ein Raum. Du hast zwar das Badezimmer ist zwar separat, aber du hast Wohnzimmer und Schlafzimmer. Ist alles so offenes Ding. Es war tatsächlich unfassbar teuer, kurzfristig zu Silvester noch ein Apartment zu kriegen und dann ich sag mal so, es ist okay, aber gab schon bessere Sachen.
Bene, wie bist du denn in dein neues Jahr gekommen?
Wir machen immer, also meine Freundin und ich machen immer so ein großes Dinner, was nicht im Sinne von groß viele Leute, sondern wir haben so ein befreundetes Pärchen. Wir laden uns dann quasi zu Silvester mal gegenseitig ein. Das ist total super, weil man weiß, was man an Silvester macht. Niemand diskutiert, hey, willst du auf die Party kommen? Oder, oh scheiße, ich weiß nicht, was hier an Silvester machen wird, wo ich eh nie Fan davon war. Und wir wechseln uns dann quasi ab, dass die eine Seite der anderen Seite ein fettes Dinner kocht. Und wir hatten jetzt eins mit, ich glaube, 7 oder 8 Gängen. Das Oberthema war Feige. Was wir uns überlegt haben, als Feigen noch in Season waren. Das sind sie jetzt nicht mehr, weswegen die Feigen für das Dinner ein bisschen teuer wurden. aber es war extrem lecker. Wir standen 1,5 Tage in der Küche dafür, aber hat sich gelohnt.
Total lustig. Ich habe mich mit einem befreundeten Pärchen unterhalten, also mit ihr, und sie meinte auch, dass die Silvester die Tradition haben, dass sie sich, ich glaube, mit 3 Pärchen treffen und die Männer immer die Frauen bekochen. Und das machen die seit Jahren, aber auch ordentlich. Also auch ähnlich, wie du es jetzt gesagt hast. Ne? Das sind dann mehrere Gänge, das ist dann alles auch richtig, richtig fancy. Frauen machen nichts, Männer bekochen die Damen.
Sehr gut.
Aber Bene, ich habe noch eine Frage. Wer bist du denn überhaupt?
Hi.
Moin.
Hi.
Schön, dass du da bist.
Ja, guten Tag.
Ich bin mir sicher, Leute kennen dich, aber vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, damit auch alle wissen, welcher Bene hier eigentlich spricht.
Ja, hi, ich bin Benedikt Wenk. Ich war der E-Sport-Koordinator der Deutschen Presseagentur. Einerseits, andererseits bin ich noch bei Radio Fritz, das ist der junge Sender vom RBB. Und da teste ich einmal in der Woche Spiele und rede dann im Radio drüber und habe noch eine andere Rubrik, wo es um Tech-News geht und so. Genau, und das ist das, was ich beides bis zum Jahreswechsel gemacht habe. Das eine, wie vielleicht Leute auch mitbekommen haben, hat jetzt aufgehört zum Jahreswechsel. Die DPA hat dieses E-Sport-Produkt, das wir hatten, eingestellt nach rund 5 Jahren. Genau. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ihr mich eingeladen habt.
Nein. Nicht, das ist nicht ausschließlich der Grund.
Genau.
Wir halten dich für hochkompetent im E-Sports-Markt, weil du natürlich über deinen Job viel gesehen hast. Und natürlich haben wir die News auch gesehen. Und ich will jetzt gar nicht vorgreifen, aber wirkte für mich dann auch eher so, jetzt ist der Markt natürlich nicht mehr ganz so schön. Und also du siehst ja nach und nach Dinge verschwinden. Und ich war wirklich überrascht, dass die DPA sich da auch so ein bisschen rausgezogen hat.
Ich möchte aber da kurz noch dazu zu sagen, um Bene noch mehr glänzen zu lassen. Er ist auch ein großer StarCraft-Fan und damit ist er bei mir im Status direkt nochmal um 80 Reihen nach oben gestiegen. Geiler
Typ. Wie viele Reihen gibt's denn da?
81 insgesamt.
Ich wollte gerne noch, weil du gesagt hast, Chris, dass mich ja wahrscheinlich viele kennen und ich gehe da nie davon aus, dass Leute mich kennen, was auch unsere erste Interaktion war, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere. Ich habe dich, als du noch The eSports Observer gemacht hast, habe ich dich mal angeschrieben über Twitter und so, hi, ich bin Bene, ich arbeite bei der Deutschen Presseagentur, wir schreiben über eSport und so und du hast mir geantwortet, Bene, ich weiß, wer du bist. Das war so, cool. Bei DPA ist es einfach so, dass die Personen ganz selten im Vordergrund stehen, weil wir halt diese große Agentur sind und so und auch viele Texte ohne namentliche Nennung rausgehen und so. Und da ist es so, dass man meistens eher wenig im Rampenlicht arbeitet. Und deswegen geht man immer davon aus, dass niemand einen kennt.
Jetzt gehen wir ja stark in die Tiefe. Ich weiß, dass sich viele Tiefe gewünscht haben. Ich weiß nicht, wir müssen das gleich nochmal vielleicht ein bisschen dann strukturieren, aber ich will das jetzt aufgreifen, weil du es gesagt hast. Mhm. Ist natürlich damals in der Zeit zum eSports Observer auch so gewesen, dass du natürlich gucken musst, hey, wen gibt es eigentlich auf der Welt, der eigentlich schreibt? Und wen gibt es eigentlich, der gut schreibt? Und wer hat eigentlich welches Gewicht, zum Beispiel durch das Schreiben? Ne? Das ist ja wichtig zu verstehen. Und wir reden ja gleich über die DPA im Allgemeinen, aber das natürlich, wenn du aus Deutschland kommst, ist das halt schon ein Brett. Also du hast natürlich die DPA auf dem Schirm und wenn du ein E-Sports News-Outlet baust, weißt du natürlich, was die DPA ist, was sie irgendwie so machen und du kriegst natürlich schon mit, welche Leute da eigentlich dann sich um die Bereiche kümmern. Mhm. Und ne, wenn es einen E-Sports-Bereich gibt, so natürlich kriegst du dann irgendwie mit, wer schreibt und du wirst lachen, mit wie vielen Leuten in Deutschland ich generell gesprochen habe, die irgendwas geschrieben haben. Weil das war ja auch einfach so dieses Netzwerk mal bauen und gucken, hey, was siehst du eigentlich, was ich vielleicht nicht sehe? Mhm. Ne, worüber schreibst du? Was kann man irgendwie auch mal zusammenarbeiten? Also kriegt man vielleicht mal irgendwie wirklich was hin, dass man so von Content Syndication oder einfach wirklich, hey, können wir dir helfen? Kannst du uns helfen? So, da ich bin da mal sehr offen rangegangen und ich glaube, das ist auch wichtig. Und gerade Journalismus im E-Sports, habe ich 100-mal gesagt, sage ich gerne nochmal, ist extrem schwierig. Weil es einfach in der Regel schlecht bezahlt wird, weil Leute das eher so, also meiner Meinung nach sind die meisten E-Sport-Journalisten ja auch eigentlich Blogger. Ne? Und also für mich gehört auch immer noch so journalistisches Handwerk mit dazu. Ich bin auch kein Journalist, ne? Sage ich den Leuten auch immer, wurde dann auch immer fälschlicherweise angenommen, aber ich war halt eher so der Editor, der sich die Sachen angeguckt hat und dann immer mit der Business-Brille drauf geschaut hat und meinte, nicht so interessant, das ist interessant, hier ist warum. Ne, und einfach versucht hat, Dinge in den Kontext zu setzen. Also selbstverständlich wusste ich, wer du bist, als du mich angeschrieben hast.
Ja.
Magst du einmal erklären, also lass mal vorher anfangen. Wie bist du denn überhaupt ans Gaming gekommen? Du machst ja auch mehr im Gaming. Wie war denn so dein Weg ins Gaming?
Genau. Also, ich wollte eigentlich immer Journalist werden. Ich habe damals viel bei der Schülerzeitung gemacht und bin dann nach dem Abi, habe ich mein erstes Praktikum bei unserer regionalen Tageszeitung gemacht, in so einer kleinen Klitsche. War dann die ersten, hatte dann die ersten Praktika im Radio und so. Und da war es so, okay, ich will zum Radio. So, das war, ich will Redaktion Radio machen. Ich liebe dieses Medium. Ich habe da voll Bock drauf. Ich finde das wunderschön, dazu zu hören und das auch mitzugestalten. Und deswegen ist mein, also deswegen steht ja auch ein relativ cooles Mikrofon und so, weil mir das auch wichtig ist. Ich habe dann ein Praktikum bei der Deutschen Presseagentur gemacht, wo ich schon studiert habe und so, wo das schon im Studium so aufs Ende zuging. Und zwar in der Audio- und Videoredaktion. Die Audioredaktion beliefert die Privatradiostationen in Deutschland mit Inhalten und geben denen quasi Zugang zu dem KorrespondentInnen-Netzwerk, das die dpa hat. Also wenn du, keine Ahnung, ich weiß nicht, was für Sender hört, Radio NRW zum Beispiel ist da ein sehr großer Kunde. Da war ich sehr viel zu hören zum Beispiel, als ich da gearbeitet habe. Und nach dem Praktikum habe ich dann dort auch ein Volontariat begonnen. Das war mit einem sehr großen Audio-Video-Fokus damals noch und habe aber auch quasi so die Station des dpa-Volos durchgemacht. Also ich war auch 4 Wochen in Brüssel. Ich habe 4 Wochen Nachtrecherche gemacht, wo du mit einem Redakteur da sitzt und dir die Nacht um die Ohren schlägst und Polizeistationen abtelefonierst, was so passiert ist. Ich war in der Politikredaktion, in der Netzweltredaktion damals noch. Ich habe eigentlich alles gemacht, außer Sport und Foto. Weil ich mir immer dachte, okay, Sport, das interessiert mich nicht so. Und Foto dachte ich immer, okay, ich bin eher so der Videomensch, das ist eher meins, als Fotos zu machen. Und du kriegst dann natürlich auch so eine Basisausbildung, wie du Fotos machst und so. Aber da hatte ich immer nicht so den Fokus drauf. Genau. Und habe während dieses Volontariats aber auch so einen inhaltlichen Fokus auf Gaming gelegt, weil ich gemerkt habe, das ist unterrepräsentiert und es gibt wenige Expertinnen und Experten so in diesen General Interest Medien. Und dieses Thema sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen, einfach auch, weil es so eine große wirtschaftliche Relevanz hat. Also nicht nur deswegen, sondern auch eine gesellschaftliche, kulturelle Relevanz. Und das habe ich dann so ein bisschen angefangen. Ich habe einmal im Monat drüber gesprochen, also bei dpa Audio, welche Spiele rauskommen. Habe da so einen kleinen Talk gemacht, der ganz gut angenommen wurde. Genau. Und dann nach dem Volo war ich erstmal freier Mitarbeiter in vielen verschiedenen Stationen bei dpa und habe so diesen Technik- und Games-Fokus immer mehr ausgebaut. Und bin dann tatsächlich zu Fritz gekommen, 2018 war das. Die haben deren Game-Checker, Dennis Kogel, hat aufgehört und die haben jemand Neues gesucht. Der ist damals zu Motherboard, glaube ich, gewechselt, also zu Weiß. Und eine Freundin, die bei Fritz gearbeitet hat, hat mich da empfohlen und so bin ich quasi zu Fritz gekommen und habe dann angefangen, einmal in der Woche ein Spiel zu testen.
Sag mal, was mich da total interessiert. Du hast ja gesagt, du bist dann nach dem Volo freier Mitarbeiter gewesen. Mhm. Wie sieht das denn in der heutigen Zeit oder früher auch aus? Wie ist denn das Verhältnis von freier Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zu Angestellten? Ist das immer noch, also in meinem Kopf ist es, alle sind da gefühlt freie Mitarbeitende oder sehr viele im Verhältnis. Mhm. Ist das so nach wie vor oder wie kann man sich das vorstellen und wie wird man da auch angestellt?
Also das kommt drauf an. Das kommt vor allem auch auf die auf das Medium an. Die Öffentlich-Rechtlichen haben da quasi eine Sonderstellung. Die können deutlich mehr mit freien Mitarbeitenden arbeiten als die Privatsender und so. Ja.
Aus welchen Gründen? Also aus welchen? Also
das kann ich dir nicht genau sagen. Okay. Aber die haben halt irgendwie so eine Sonderstellung. Ich bin beim RBB bin ich quasi auch. Ich bin da nicht angestellt, sondern ich bin unständig beschäftigt. Dass es irgendwie so eine Regelung diesmal für so Saisonarbeiter und Arbeiterinnen gab. Und das haben die bei den Öffentlich-Rechtlichen irgendwie übernommen.
Das hört sich wieder nach Wettbewerbsverzug an. Ja, ist so hundertprozentig. Also, okay, ja, danke dir.
Naja. Genau. Und das war damals tatsächlich meine Entscheidung, erstmal freier zu sein, weil ich das sehr gerne mag, so viele verschiedene Projekte zu haben und an vielen Punkten mitzuarbeiten. Das liegt mir sehr gut. Ich mag diese Abwechslung und so und mein Hirn täglich irgendwie umzustellen. Und ich konnte da halt auch besser dann meine Themen bearbeiten. So, wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Redaktionsstelle im dpa Panorama hätte, zum Beispiel, also in der Panorama-Redaktion oder in der Politikredaktion, dann wäre ich sehr fokussiert auf diese Themen. Und ich wollte das gerne breiter haben und mehr so diesen Technik- und Spielefokus haben.
Aber durftest du denn damals einfach dich mit Spielen beschäftigen? Du meintest ja gerade, du hast dann einfach über Spiele gesprochen, hast das so langsam angefangen, diesen Beat dort aufzubauen. Mhm. Musstest du das noch pitchen? Musstest du Leute überzeugen? Klar. Oder hat man schon halt gemerkt, oh, da ist Relevanz?
Klar musst du Leute überzeugen, dass du das machen kannst. Aber die waren eigentlich immer sehr offen dafür. Also es war, also gerade wenn du jetzt irgendwie anfängst, so eine Art Rubrik irgendwie zu etablieren, was da unüblich war, da musst du schon erstmal sagen, hallo, ich stelle mir das so und so vor, wir könnten das so und so machen, und wäre das sinnvoll, wenn wir das machen? Klar, so, also dann sind die Leute offen dafür, klar.
Wie wurde das, also gemessen, ne? Also hat man sich dann auch angeschaut oder habt ihr dann sowas wie, okay, wir machen es ein halbes Jahr, bewerten dann, oder warst du echt so schon von Anfang an, wir gucken da mal ganz hart drauf, ob sich das überhaupt lohnt? Also wie muss ich mir da so dein Stresslevel vorstellen?
Also, ich meine, zu dem Zeitpunkt, ne, also wir reden jetzt über die Zeit, wo ich Volontär war in diesem Audio-Video-Volo. Als Volontär bist du nicht so teuer, wie überall, ne? Und da war das dann auch quasi so ein Zugeständnis, ich kann das machen, um quasi auch mich selber zu entfalten, ne? Und wir haben das dann schon gecheckt, wie so die Abrufe sind von diesen Inhalten. Aber das ist dann damals quasi ganz natürlich geendet, weil ich mit dem Volo aufgehört habe. Und danach habe ich das, glaube ich, noch so ein bisschen weiter. Aber das kann ich jetzt gerade gar nicht mehr sagen. Das ist auch schon lange her.
Kannst du jetzt einmal, wenn wir jetzt, also wir springen jetzt einfach ein bisschen nach vorn. Die dpa hat ja 5 Jahre, sagtest du, glaube ich, gerade auch, hat 5 Jahre lang wirklich so ein E-Sports-Beat gehabt. Mhm. Kannst du einmal erklären, wie die dpa funktioniert und was eigentlich der Stellenwert ist, so der dpa, wenn man sich den Journalismus anguckt, in Deutschland vor allem?
Also, die Deutsche Presseagentur wurde vor jetzt 75 Jahren gegründet, als zentrale Stelle dafür, dass sie alle Medien in Deutschland mit Nachrichten versorgt. Es gibt international auch andere Modelle, zum Beispiel AP ist so ein großer Kandidat, Reuters, AFP oder so. Das hat man alles schon mal irgendwie gehört. Und das sind alles Nachrichtenagenturen. Wir sind quasi Journalistinnen und Journalisten, die Dinge recherchieren, Dinge aufschreiben, und das dann in verschiedene Arten von Produkten publizieren, aus denen sich Medienkunden dann bedienen können. Also die können dann sagen, guck mal, dieser Text über Olaf Scholz, den nehme ich bitte in meine Zeitung. Diese Meldung zu, Quartalszahlen von Apple, das setze ich auf meine Seite. Ich rede im Radio über das. So. Und wir haben ein sogenanntes Agenturprivileg, weil wir quasi die journalistische Grundarbeit für alles machen, ne? Wir haben ein Zwei-Quellen-Prinzip und so weiter und so weiter. Da gucken mehrere Augen auf jede Mail, auf jeden Text, der drauf geht. Müssen die Medienkunden das quasi nicht nochmal extra checken, sondern können das direkt übernehmen, weil sie sich darauf verlassen können, dass es safe gut gearbeitet. Natürlich passieren da Fehler, wie überall. Wir haben bei dpa aber eine sehr gute Fehlerkultur. Wir arbeiten das sehr gut auf, wenn Fehler passieren. Und sind damit auch sehr transparent, wenn das passiert, ne? Aber die Medienkunden können sich darauf verlassen, dass wir quasi die journalistische Arbeit geleistet haben dafür. Und wir haben eine relativ hohe Marktabdeckung. in Deutschland. Also es gibt, ich weiß nicht, ob es Medien gibt, die nicht dpa-Kunde sind. Und das Interessante ist aber, weil wir hier auch so ein bisschen Business-Talk haben, ist, dass die Kunden auch unsere Gesellschafter sind. Also wir gehören quasi auch den Kunden. Die sitzen bei uns im Aufsichtsrat und können uns gleichzeitig auch kontrollieren, was wir machen. Das heißt, wir müssen uns sehr gut daran halten, was unsere Strukturen, was unsere Aufträge sind. Genau.
Ich stelle mir das in der heutigen Zeit also als sehr große Verantwortung vor, ne? Und jetzt ja wahrscheinlich noch mehr als jemals zuvor. Ja. Gerade wenn du von, klar, so zwei Quellenprinzipen sprichst und von Dingen wie, da können sich dann Leute drauf verlassen. Jetzt lassen wir mal Fehler außen vor, weil die passieren ja wirklich überall. Aber da tragt ihr ja schon, gerade in der heutigen, schnelllebigen Zeit, auch mit vielen Schrottmedien leider, eine Riesenverantwortung.
Klar, klar. Und der muss man sich auch bewusst sein, wenn man bei uns arbeitet. Also das, wir haben eine sehr hohe Verantwortung, die auch mit so einer sehr hohen Verbreitung einhergeht. Aber ich glaube nicht, dass sich diese Verantwortung jetzt massiv davon unterscheidet, wie wenn du als ernsthafter Journalist oder Journalistin bei einem anderen Medium arbeitest. Weil da musst du genauso aufschreiben, was ist.
Keyword ernsthaft.
Ja. Zwei Fragen gehen mir da direkt durch den Kopf. Einerseits, wenn wir über diesen Business Case sprechen, ich meine, ihr bereitet das auf, Leute werden dafür bezahlt, da gibt es einen Pool an Informationen, auf die man zurückgreifen kann. Bedeutet, sobald ich zurückgreife auf eine News, werde ich dafür bezahlt als dpa. Wie genau ist denn das Konstrukt dahinter wirtschaftlich?
Ich weiß tatsächlich nicht, wie sehr ich da in die Tiefe gehen kann.
Also High-Level reicht mal für einen Anfang.
Aber im Endeffekt sind das Abos. Also es ist nicht so, dass du quasi einen Einzelverkauf hast auf die Texte, sondern du hast ein Abo-Modell, wo du dann verschiedene Module kaufst.
Okay, ja, ich hatte keine Ahnung, um ganz ehrlich zu sein. Das hat mich jetzt mal wirklich interessiert, weil wie funktioniert das denn? Gibt's da, ne, also kaufe ich pro News oder kaufe ich Small, Medium, Large Abo und kann dann auf die verschiedenen Rubriken zugreifen oder eben auch nicht zum Beispiel? Genau.
Wir haben, also es gibt verschiedene Produkte natürlich, die wir befüllen, und in den Produkten gibt es dann auch mal verschiedene Textgattungen, die man alle, glaube ich, unterschiedlich bestellen kann. Aber also das Da müsstest du jetzt mit dem Vertrieb reden.
Ja, alles gut, nee, bleiben wir mal hier. Die andere Frage, wie ist denn das Verhältnis? Wie kann ich, also hast du da vielleicht eine ganz grobe Vorstellung von, wie viel News kommen denn und werden über einen dpa-Abo letzten Endes durchschnittlich irgendwo angezeigt, und wie viel kommt dann durch hausinterne Journalisten in anderen Medien? Gibt es da irgendwie ein Beispiel? Also ist es irgendwie 10%, ist es die Hälfte, ist es, wo liegt das denn?
Das kann ich dir nicht sagen.
Okay.
Also das ist sicherlich auch von Medium zu Medium und
klar, logisch. Ja, ja.
Wie viele Ressourcen die jeweils haben, unterschiedlich.
Okay.
Kannst du einmal erklären, wie das Team aussah für E-Sports bei der dpa? Also wie viele Leute wart ihr, und vor allem, was mich dann interessiert, was ja so ein bisschen Dennis' Frage mit aufgreift, was habt ihr eigentlich so an Output wirklich durchgeschleust?
Du meinst es in dem E-Sport-Produkt?
In dem E-Sports-Produkt, genau.
Also. Das war quasi ein kleines Team von hauptsächlich freien Leuten. Ich war der sogenannte Koordinator. Das heißt, ich habe das Team aufgebaut, habe mit denen dann koordiniert, welche Texte sie wann machen. Wir haben am Anfang, vielleicht noch kleiner Callback ganz an den Anfang, wir haben Anfang 2018 haben wir mit The Shotcaller zusammengearbeitet, die euch vielleicht noch was sagen. Das war ein Startup, das sich sehr auf League of Legends fokussiert hat damals. Und die waren in einem Accelerator, wo dpa auch mit drin ist. Und die haben dann quasi am Anfang für uns die News gemacht. Und das ist quasi der Punkt, wo ich dann dazugekommen bin auch. Dieses Produkt wurde entwickelt. The Shotcaller hat die Inhalte geliefert. Und die brauchten bei dpa quasi noch jemand, der die Texte redigiert und rausgibt. Und da quasi das auch sicher geht, dass das auf einem dpa-Standard ist. Was jetzt nicht heißt, dass die drunter abgeliefert hätten, aber wo einfach eine Sicherung drin ist. Und als der Shotcaller dann zugemacht hat, ich glaube, es war zum Jahreswechsel 19 auf 20, habe ich dann angefangen, mir quasi mein eigenes Team zusammenzustellen. Da gab es öfter mal so Posts auf Twitter, die ihr, glaube ich, auch zum Teil geteilt habt, wo ich nach Leuten gesucht habe, und habe mir ein Team an freien AutorInnen zusammengestellt. Das sind Leute, die schon fertig ausgebildete freie Journalisten sind oder Journalistinnen. Das waren Leute, die auch erst angefangen haben. Also für mich war das wichtig, da so eine gute Mischung zusammenzustellen an Leuten. Und auch so ein bisschen Wegbereiter in den E-Sport zu sein. Also es sind dann auch Leute, die dann quasi mit dem Studium fertig waren, sind dann zum Beispiel zu Freaks 4 You gegangen und haben dort gearbeitet oder sind anderweitig irgendwie weiter in den E-Sport gegangen. Also das war mir auch immer wichtig, dass das quasi auch so eine Art Einstiegspunkt ist in diese Branche. Genau, und ach so, zum Output hattest du noch gefragt. Wir haben unser Produktversprechen war, dass wir 7 bis 10 Texte pro Woche gemacht haben. Und das ist so, dass dass du quasi als Medium kannst du dieses Abo abschließen und dann kannst du die auf deine Seite stellen und die sind quasi schon so fertig gemacht, dass du die einfach auf die Seite nehmen kannst. Also da ist schon ein Bild dabei, da ist ein Teaser dabei, Überschrift und so. Und das haben quasi alles wir gemacht und die Kunden können das quasi direkt auf die Seite publizieren.
Und Shotcaller, nur um da nochmal den Kreis zu schließen, waren Alex und Darius, ne?
Genau, Alex Hugo und Darius Matoschek.
Genau. Und ich glaube, der Darius ist danach zu Schalke.
Genau.
Von da aus, glaube ich, zu den Fellow Kids für Social. Und ich habe aber jetzt gesehen, und deswegen gebe ich mal nochmal einen Shoutout, ich habe das vor kurzem erst gesehen. Er hat jetzt echt einen Store aufgemacht in Berlin, heißt Heaven Store. Und ich weiß gar nicht genau, was er noch macht, aber es geht auf jeden Fall um Yu-Gi-Oh! Und ja. er hat echt einen Laden aufgemacht, also ein wirkliches Ladenlokal, wo auf jeden Fall gezockt wird, wie ich es gesehen habe.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, geil, finde ich irgendwie mega.
Ein Manga- und Trading-Card-Shop.
Ja, geil.
Ja.
Aber krass, fällt mir auf, dass die Bubble ist voll an mir vorbeigegangen. Ich kenne die Jungs, glaube ich, beide nicht. Shotcaller, also das Gefühl, der Name schon mal irgendwo gehört zu haben als Company, aber irgendwie voll an mir vorbeigegangen.
Ja, geht bei mir jetzt wieder in die gleiche Kerbe wie mit Binne. Guckst natürlich an, hey, wer sind da eigentlich Leute, die schreiben? Und dann irgendwann hat es halt, also haben sie es halt nicht skaliert bekommen, hat halt nicht funktioniert, was okay ist, weil wie wir ja auch gelernt haben, ist Content einfach scheiße teuer. Guter Content, ernsthafter Content, um ernsthaft nochmal aufzugreifen, ist richtig teuer. Also ich habe das völlig unterschätzt, auch selbst, weil so ein geschriebener Artikel, deswegen habe ich ja so unheimlich viel Respekt, wenn du dir so eine DPA zum Beispiel anschaust und wenn du sagst, ne, Vier-Augen-Prinzip und wir machen Fact-Checks und wir gucken uns nochmal alles an, so glaubst oder nicht, ne, das macht halt nicht jeder. Also du musst halt echt aufpassen, was du irgendwie wie schreibst. Ist uns garantiert auch schon passiert. Passiert mir persönlich natürlich auch manchmal, dass du was nimmst und das erstmal dann irgendwie, jo, ne, das glaube ich, dem vertraue ich, das, keine Ahnung, reposte ich oder benutze ich. Und da ist es leider nicht so gut immer. Weiß gar nicht, wie ich anders sagen soll.
Ja. Gerade in der schnelllebigen Welt, in der wir heute noch sind, ne, das hast du ja vorhin schon mal erwähnt, das macht es ja nicht mehr einfacher, sondern nochmal deutlich komplexer und fehleranfälliger, gewollt oder nicht gewollt.
Ja. Aber ja, wir hatten ja ganz kurz über so journalistische Landschaft gesprochen. Ich glaube halt, dass das im E-Sports, also zum einen halt ein Problem ist, weil viele Leute auch nicht dafür bezahlen. So, und das ist ja auch unser Problem mit dem Observer gewesen. Und das Problem hat ja jeder. Deswegen haben wir ja irgendwann auch wieder Events gemacht, wie jeder. Deswegen haben wir Daten gemacht, wie alle anderen. Weil es einfach unheimlich schwer ist, diesen Content zu monetarisieren. Und bring mal jemanden dazu, ein Abo abzuschließen. So, und als im E-Sports kannst du es halt vergessen, weil, und das Beispiel wäre jetzt, du machst das und dann kommen halt Leute wie, ne, Shotcaller oder andere, also ohne jetzt die speziell zu meinen, ja, ich greife sie nur auf, weil wir gerade darüber gesprochen haben, dann machen es halt andere umsonst, bis sie out of business gehen, dann kommt jemand anderes, macht es umsonst, aber Leute haben immer Alternativen und wir haben ja mal so ein paar Artikel hinter eine Meetup-Wall gestellt Und selbst die haben wir dann 1:1 auf Reddit wieder gefunden. Weißt du, weil einer hat sich registriert, teilt die Dinge. Und da ging es nur darum, dass wir mal verstehen, wer liest das eigentlich alles. Und da hast du halt schon gesehen, so wirklich B2B. Die haben sich registriert, die haben das auch verstanden. Aber wir haben dann so in diesem ganzen B2C-Sumpf, in Anführungsstrichen, haben wir halt unsere Artikel überall wieder gefunden. Ne? Also auch 1:1 kopiert auf anderen Outlets und da machst du halt auch nichts. Das passiert.
Aber ist das ein, also wäre ja theoretisch bei der DPA nichts anderes, ne? Also wenn jemand, keine Ahnung, die E-Sport-News, die ihr vorbereitet habt, irgendwo copy-pastet, ist ja eigentlich das gleiche Thema. Wie habt ihr das Thema bei euch auch gehabt? Ich meine, DPA ist vielleicht nochmal was anderes von der Wahrnehmung, auch von der Ernsthaftigkeit oder der Respekt vielleicht eher, ob man sowas copy-pastet als eine Plattform, die aus dem E-Sport herausgewachsen ist.
Ich habe das nicht intensiv beobachtet. Und ich glaube, das liegt mit daran, dass wir auf dem deutschen Markt publiziert haben. Mhm. Und da das Problem nicht so groß ist, wäre jetzt meine Spekulation, aber ich kann es nicht genau sagen. Also ich weiß nicht, ob unsere Inhalte irgendwie kopiert und woanders publiziert werden. Da gibt es aber sicherlich bei der DPA Leute, die darauf achten, ob das passiert oder nicht.
Glaube ich auch.
Wichtig ist ja dann auch der Umgang damit, ne? Also wie bist du aufgestellt und wie gehst du denn damit um? Das heißt, wenn wir das mit dem Observer, ich sag mal, es gab einen davor und danach, also bevor wir es verkauft haben und nachdem wir es verkauft haben. Und bevor wir es verkauft haben, du kannst halt nicht viel machen, ne? Du winkst das halt irgendwie. Und nachdem wir dann verkauft haben, haben wir auch regelmäßig Post bekommen von unseren hauseigenen Anwälten, die dann meinten, hier, sollen wir da mal was schicken? Wir dachten so, ja, das lohnt sich halt in vielen Fällen einfach nicht. Also das kannst du halt machen, wenn es ein großes Outlet wäre, aber wenn jetzt irgendjemand, weiß ich nicht, so, weißt du, 3 Views auf seiner Webseite hat und aber meint, er baut das nächste große Ding, was ja von der Idee schön ist, leider nicht so einfach, so, da kannst du dem ja noch so ein Letter schreiben, da kostet es halt mehr, diesen Brief zu schreiben, als, weißt du, was es dir irgendwie bringt am Ende. Also ich glaube, das ist halt, wenn da die DPA bist, guckt ihr da vielleicht auch nochmal anders drauf, weil ihr aber ja natürlich auch, ich sag mal, dieses Abo-Modell in Anführungsstrichen habt, dass ja euer Business ist und die Leute das ja auch nutzen.
Wahrscheinlich lohnt es sich bei DPA-Inhalten auch gar nicht so sehr, weil du, ne, weil das sowieso so eine große Verbreitung hat, dass du jetzt nicht irgendwie, ne, die große Alternative wärst dazu, das jetzt auf deine Seite zu stellen, weil du findest es sowieso überall, wenn du es kurz googelst. Deswegen kann auch sein, dass das mit ein Grund ist. Aber also, wie gesagt, ich bin da nicht drin.
Kannst du einfach mal so ein paar Namen droppen? Also, wo finde ich DPA-Inhalte in Deutschland?
Mhm. Überall. Also du kannst alles droppen. Ich will da jetzt irgendwie nicht keine Kunden irgendwie rauspicken. Aber wir hatten, also die E-Sport-Inhalte haben nicht alle Kunden übernommen, das wären dann sehr viele gewesen. Aber man findet die schon sehr weit verbreitet und es geht von großen überregionalen Zeitungen auf ihrer Webseite bis hin zu kleinen regionalen Nachrichten, die das auch auf der Seite hatten.
Und jetzt ist vorbei.
Naja, also es ist nicht vorbei, dass DPA über E-Sport berichtet. Das nicht. DPA ist eine Vollagentur und die berichtet über alles erstmal, was eine gewisse Nachrichtenschwelle überschreitet. Was aber halt nicht mehr geschieht, ist, dass es so ein eigenes Produkt dafür gibt. Das wurde jetzt wie gesagt eingestellt und das Team aufgelöst. Genau.
Bleiben dann Leute vom Team noch als Freie da, um auch noch weiter über E-Sport, also über E-Sport zu schreiben? Zunächst.
Also es gibt Leute, die als Freie weiter bei DPA arbeiten werden. Soweit ich das mitbekommen habe, also ich habe da natürlich versucht, Türen zu öffnen. Das war jetzt natürlich auch alles relativ kurzfristig, so zwischen mit Feiertagen und so. Ich weiß auch, dass einer aus der Redaktion oder aus dem Team mit einem Volo anfangen wird bei DPA. Das wird es auf jeden Fall weitergeben.
Das heißt, nicht nur für deine anderen Leute, sondern du selbst wirst auch noch involviert sein nach wie vor. Oder wie sieht das da aus?
Also, ich kann noch nicht ganz genau sagen, wie es mit mir persönlich weitergeht, weil das im Moment noch in der Abstimmung ist. Im Moment sieht es so aus, als würde ich der DPA-Gruppe erhalten bleiben. DPA ist ja nicht nur dieses eine Produkt, sondern das hat ganz viele Tochterfirmen auch, in denen viele sehr interessante verschiedene Dinge passieren. Und da sieht es im Moment so aus, als würde ich dahin kommen. Aber das ist noch nicht ganz fest. Also der Vertrag ist noch nicht unterschrieben. Ich kann dieses Simpsons-GIF mit diesem Contract, it's official, das kann ich noch nicht posten und deswegen, genau.
Bedeutet aber eigentlich ja für uns aus dem Gaming- und E-Sport-Markt, wenn ich das so frei sagen darf, ja, glaube ich, dass, wenn ich das richtig raushöre, erstmal nicht so gut, weil du wahrscheinlich auch mehr Zeit auf anderen Themen, was mich für dich persönlich freut, investieren wirst, für uns als die Gamer und Gamerinnen und E-Sportler, ist das ja erstmal vielleicht nicht so gut.
Kann ich jetzt.
Ja, wir sehen es ja. Die Leute sehen es nicht.
Er wackelt mit dem Kopf und die Hände heben sich und alles passiert, aber es kommt nichts aus dem Mund.
Ja. Nein, also es wird schon so sein, dass sich mein inhaltlicher Fokus deutlich verschieben wird. Aber das heißt ja nicht, wie gesagt, die DPA hat immer noch sehr viele, sehr kompetente Menschen, wo die Inhalte immer noch landen werden. Das ist, wie gesagt, eine Vollagentur und das wird nicht auf einmal sterben, nur weil ich quasi woanders hingehe. Das passiert nicht.
Für uns natürlich schon.
Ja. Oh, das Herz ist angerissen und halb gebrochen.
Ja, weiß nicht, ob du das Klirren gehört hast. Das waren unsere Herzen.
Ich muss das wollte ich auch tatsächlich nochmal sagen. Es war sehr bewegend und sehr rührend, wie viele Leute sich bedauernd darüber geäußert haben, dass wir dieses Produkt einstellen. Das ist, einerseits denkt man sich dann so, naja, ihr hättet auch mal zwischendurch sowas, also mal vielleicht mal posten können oder so. Aber dass es so viel Reaktion darauf gab, das war sehr bewegend und sehr bedeutsam auch für mich persönlich. Weil ich wirklich auch, also ich hatte das auch in dem LinkedIn-Post geschrieben, ich habe sehr viel Energie in dieses Produkt reingesteckt. Das war so ein bisschen auch mein Baby, ihr kennt das beide. Deswegen, also das ist schon, das war schon sehr schön zu sehen, wie viele Reaktionen darauf kamen.
Es ist doch ehrlicherweise fast immer so, oder? Wenn was zu bemängeln ist, dann sind wir alle immer sehr laut. Ganz, ganz viele Menschen. Ich weiß nicht, ob es nur ein deutsches Problem ist oder ob das überall so ist, aber auf jeden Fall sind wir in Deutschland sehr gut darin. Sagen wir es mal so, wir sind auf jeden Fall bestimmter Spitzenreiter. Und die guten Sachen werden halt hingenommen. Wie man ja auch immer gerne sagt, wenn sich niemand beschwert, kannst du es als Lob wahrnehmen.
Ja.
Und
da kann man nicht meckern.
Ja, der passt so gut.
Das ist die höchste Form des deutschen Lobes.
Ja. Da kann man Chris, nicht das wäre ein geiler Titel für die Sendung. Da kann man nicht mehr, also passt jetzt hier leider nicht genau, aber das wäre wirklich ein toller Titel für die Folge.
Ja. Man sagt den Leuten ja, während sie die Dinge tun, die sie tun, viel zu selten, wenn man es gut findet. Ja. Und ich glaube, das ist bei der DPA, also genau das, was du gerade beschreibst, ist das ja genauso. Ich glaube, jeder hat dann Content in irgendeiner Form konsumiert in Deutschland. Ich glaube nur, dass man dann gar nicht so diese Brücke schlägt und sagt, oh, ich sag da jetzt mal irgendwie Danke. Und wie du es ja gesagt hast, so, ich wusste ja auch irgendwie, wer du bist und was du machst, aber man geht ja nicht auf die Leute zu und sagt aus dem Nichts so, hey du, ich finde das geil. Ich weiß, dass wir solche Gespräche hatten und ich weiß, dass wir auch viel über Content geredet haben, aber ich glaube natürlich, dass das so als Normalkonsument, das bekommst du halt nicht. Ne? Dann merkt man nur so, oh, es ist jetzt weg. Und das war ja ähnlich, ne? Wie viele Leute mir hinterher gesagt haben, ist ja total schade, dass der Observer jetzt so komplett absorbiert wurde und irgendwie weg ist. Und jetzt ist er ja mittlerweile wirklich weg. Das ist total schade. Und ich denke, ja gut, aber wir haben halt ewig lang versucht, irgendwas draus zu machen. Und wir haben natürlich immer versucht, mit Leuten zu arbeiten. Ne, es liegt natürlich an uns, liegt auch nicht an der Community, aber so, man hätte ja schon unterstützen können, ne? Ohne das jetzt auf andere abwälzen zu wollen. Wobei es da ein bisschen anders ist, weil wir halt einfach da auch nochmal ein ganz anderes Wirtschaftsmodell dahinter hatten. Aber ich habe auch sehr viel Bedauern bekommen. Ich glaube, das ist dann einfach normal, ne?
Ich finde das auch sehr bedauerlich. Ich war ein sehr treuer Leser vom eSports Observer.
Würde ich gerne als Lob nehmen. Ich habe leider nicht geschrieben. Wir hatten aber gute Leute.
Die Leute, die dahinter stecken, sind ja wichtig.
Wir hatten sehr gute Leute.
Ich habe für den, ich habe für dpa, ne, ich habe auch hauptsächlich redigiert und Sachen rausgegeben und koordiniert. Also ich habe auch nicht so viel selbst geschrieben. Mhm. Aber ich bin halt irgendwie so das Gesicht gewesen von dem Ganzen, weil ich halt der war, der da irgendwie fest angestellt ist. Aber wir hätten auch, ne, wie du gesagt hast, ohne die Leute, die für mich geschrieben haben oder für unser Produkt, wäre das nie so gut gewesen. Es waren echt fantastische Leute da dabei, die großartige Arbeit gemacht haben. Und es war sehr gut.
Wie war das denn aber für dich? Weil du warst dann ja schon, auch wenn man sich jetzt Deutschland anschaut, und ihr habt eine riesen Marktabdeckung. Jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, was irgendwie macht und wie das System funktioniert hat. Das heißt, du warst ja auch schon einfach echt am Puls der Zeit, wenn man sich jetzt E-Sports anschaut. Und für mich ist das im Nachgang einfach ein riesen Benefit gewesen, weil das einfach so fürs Netzwerk war das extrem gut. Du warst ja in Deutschland dann auch eigentlich mehr oder weniger so diese Spinne im Netz, die ja überall alles mitbekommt. Wurdest du da oft von außen angesprochen, irgendwie so auf deine Meinung, auf Consulting, auf irgendwelche Tipps und Ratschläge? Oder wie war das für dich?
Also ich glaube, du nimmst das anders wahr als viele, viele andere Leute, weil ich glaube, meine persönliche Sichtbarkeit war quasi abseits von den Leuten, zu denen ich einen direkten Kontakt habe, weil ich auch versucht habe, direkt Kontakt zu machen, war abseits davon, glaube ich, nicht so groß. Es war mal sehr lustig, war mal auf einem Event mit Johannes Gortzel. Und er hat mich dann einem anderen Teamowner vorgestellt. So, guck mal, das ist Bene von dpa. Wenn du mit einem Text bei ihm landest, dann läuft das bei Süddeutsche, bei Zeit, bei Sportschau und so weiter. So, und ich würde mich natürlich nicht so vorstellen. weil, ne?
So, verstehe gar nicht, warum.
aber das öffnet einem dann Türen. So, und also wenn man so vorgestellt wird, ne, Johannes hat da eine sehr, sehr andere Herangehensweise an das Ganze.
Die finde ich sehr gut. Übrigens, gute Besserung an Johannes, der ist gerade krank. Mit dem habe ich vorhin noch geschrieben.
Schon wieder?
Ja, was soll ich dir sagen? Der Mann hat so viel Freizeit, da wird man öfter krank. Das ist
sagt der Herr, der im Urlaub ist. Mal wieder.
Ja, Entschuldigung, ich nehme hier gerade einen Podcast auf, ja? Also ich bin hier hochprofessionell.
Aber ist ja Hobby.
Ja. Ja, aber nicht Urlaub, hallo?
Ist ja nicht,
Freizeit.
Ist ja keine Arbeit. Nee, ist Freizeit nicht. Hier mit uns.
Ja, sag ich doch.
Aber tatsächlich, nee. Bene, und ich will das nur einmal sagen, ne? Das ist, ich verstehe, dass du dich so nicht vorstellst, aber er hat ja auch nicht gelogen.
Ja. ich glaube auch, also das, ich will mich jetzt nicht selber so über den Klee loben, aber ich glaube, es gibt sehr wenige Leute im deutschen E-Sport, die so einen breites Verständnis von verschiedenen E-Sport-Disziplinen haben wie ich. Also, ne, wenn du dir anguckst, worüber wir alles berichtet haben und worüber ich über einen Überblick haben musste, ne, es war nicht nur League of Legends, Dota, FIFA und Counter-Strike und vielleicht noch Valorant, wir haben auch über Rainbow Six, über Fighting Games, wir hatten StarCraft, wir haben, jetzt hört's auf, aber wir hatten sehr, also wirklich sehr breit, ne, und als jemand, ne, ich war nicht in jedem Ding tief drin und kannte alle Charaktere, die da irgendwie relevant sind, aber so einen Überblick zu haben über das alles, wie die Circuits funktionieren, wer die Ansprechpartner sind dort, wer die wichtigen Veranstalter sind in dem Bereich und so, ich glaube, da gibt es wenige im deutschen E-Sport-Journalismus, die so einen Überblick haben, wie ich, und das ist auch, ne, also ich freue mich total drauf, was jetzt als nächstes passiert bei mir, aber es ist auch so ein bisschen schade, das irgendwie so jetzt so gehen zu lassen und da nicht weiter drauf zu bauen. Ja.
Ich bin total gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ich habe diese Story, die mir da sofort anfällt, diese Anekdote ist, Timo Bräutigam, der wird das hier bestimmt nicht hören, aber ich gebe ihm einfach einen massiven Shoutout. Er war ja der Editor vom eSports Observer irgendwie von Stunde 2 gefühlt, also der war ja auch schon ewig da und ich habe mich mit ihm auch echt gut gerieben, ne, weil das war so, er hatte so seine klassische Journalisten Meinung, in Anführungsstrichen. Und die war extrem gut. Und ich hatte dann immer noch so andere Perspektiven auf Dinge. Und der war einfach richtig, richtig gut. So, der hat sich mit vielen Leuten gerieben, den mochten auch viele Leute nicht. Das kann ich verstehen. Andere Leute mochten ihn halt auch, das kann ich halt auch verstehen. Ja, also er hat aber sein Ding gemacht, ne? Und er hat da gesagt, hey, ich bin Journalist und ich schreibe das jetzt so. Ich dachte mir so, das kannst du halt so nicht bringen. Ne? Und er, ja doch, weil es ja war. Mhm. Und er hat sich da auch null reinreden lassen und das ist ja genau richtig und gut so. Ne? Also er hat das wirklich durchgezogen. Der hat irgendwann auch einfach diese E-Sports-Karriere an den Nagel gehangen und ich glaube, er ist jetzt bei der Polizei.
Der ist jetzt bei der Polizei?
Ja, ich fand das
also
auch.
Also als Polizist, nicht irgendwie redaktionell bei der Polizei?
Nee, nicht so. Redaktionell. Also der hat wirklich, ich glaube, er hat wirklich Journalismus an den Nagel gehangen. Und das ist so, da denke ich mir auch, total schade. Weil das sind halt die Leute, die brauchst du einfach. Ne? Das sind genau diese Menschen, die du brauchst. Der hatte auch richtig gute Kontakte, der hat sich ein richtig gutes Netzwerk aufgebaut. Der war einfach Journalist. Ne? Der hat gesagt, ey, das ist jetzt hier die Story und die Story ist nun mal so. Ich habe das alles verifiziert. Hier ist alles an Quellen. Also ich habe die Quellen nie gesehen. Ne? Aber ja, ich habe das an Quelle, das an Quelle, das an Quelle. So, das ist irgendwie passiert. Und dann hat er es halt geschrieben. Und die Sachen waren auch in der Regel wirklich journalistisch extrem gut. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Das heißt, also ich sage jetzt einfach mal, es echt. Ich hoffe, dass du uns irgendwie erhalten bleibst. Wenn nicht, wäre es schon schade.
Ja.
Weil wir brauchen so Leute.
Kann ich mich nur anschließen.
Dankeschön.
Wirklich wichtig. Du hast es ja auch so schön gesagt, das ist ja wie dein Baby auch gewesen, oder es war dein Baby. Und die Passion, die man für seine eigenen Themen hat, die dann uns alle auch betreffen, in unserem Hobby oder auch unserem Beruf, ohne die Leute geht's halt nicht, ne? So bauen wir die Dinge.
Es ist ja auch so viele Probleme, wie diese Branche hat, so toll ist die ja auch, ne? Also was ich alles erlebt habe in der Zeit, ne? Angefangen irgendwie von vom Home Story Cup im Tropical Islands, wo wir uns dann, glaube ich, mal erste Mal
intensiver kennengelernt haben. Das war das erste Mal, das, ja, voll. Ja.
Genau, zu irgendwie in London sein zum MSI-Finale, keine Ahnung, regelmäßig zur LEC rausfahren in Adlershof. Das ist auch total krass, wie man das so sieht. Also, für alle Leute, die das nicht wissen, die LEC, die Europäische League of Legends Liga, wird in Berlin-Adlershof ausgetragen. Das ist ein Studio, das jetzt auch umgebaut wird. Die fallen das jetzt dann neu ein. Und da gibt's so einen Presseraum. Da sind so vier Reihen mit je vier Sitzen, also oder fünf Reihen, also 20 Plätze. Und als ich angefangen habe, war der Raum voll. So, da waren so viele Leute da. Jinsu Collins hat damals noch über League of Legends gesprochen. The Shotcaller war da. Andere Medien waren da und so. Und es wurde über die Zeit immer leerer. So. Und der Einzige, der dann quasi noch als freier Journalist oder als unabhängiger Journalist, nicht frei, sondern unabhängiger Journalist dort war, am Ende war dann halt ich. So. Und das ist echt traurig. So ein bisschen auch.
Woran glaubst du, liegt das? War das wirklich, weil viele Outlets weggegangen sind oder weil es da nichts mehr zu monetarisieren gab? Oder war das wirklich einfach, weil das Interesse gesunken ist?
Also es ist, was du auf jeden Fall sagen kannst, ist, dass die Pandemie mit Schuld ist. Im Sinne dessen, dass die LEC im Speziellen den Zugang zu den Interviews dann sehr stark digital ermöglicht hat. Also du konntest dann einfach Spielerinterviews über Discord machen, was mega ist. Wenn irgendwann mal jemand mich fragen sollte, so, hey, wie sollte ich Journalisten versorgen mit Angeboten und so, würde ich sagen, rede mit der LEC, die machen das sehr gut. Hm. Weil da, wir hatten irgendwie einen separaten Raum, die haben die Interviews facilitated. Ne? Es ist natürlich immer geil, wenn du persönlich mit den Teams sprechen kannst, aber das war ein sehr gute Verbindung über einen PR-Mensch von Riot. Und jetzt komme ich so ein bisschen vom Thema ab, sorry. Und genau, also Pandemie war da definitiv ein sehr großer Grund. Und dass dann halt Leute remote auch einfach die Interviews danach auch noch machen konnten. Weil, also es ist nicht so, dass dann keine Leute mehr Interviews gemacht haben oder die LEC nicht drüber berichtet haben. Die waren dann halt einfach, keine Ahnung, in Italien oder so. Aber es ist trotzdem so ein bisschen, du merkst das schon, ein Unterschied in der Präsenz. So.
Dennis, ja. Du nickst. Hast du was du fragen willst? Oder?
Nee, ich denke tatsächlich gerade ein bisschen drüber nach. Also einerseits hat sich das ja nur ein Stück weit dann verschoben. Die Leute sind nicht mehr unbedingt alle vor Ort. Aber der Journalismus findet ja theoretisch trotzdem statt. Ich frage mich gerade nur, ist es trotzdem weniger geworden oder hat sich das einfach nur verschoben? Weil das eigentlich die Eingangsfrage ja dann immer noch nicht ganz also beantwortet ist.
Es sind auf jeden Fall Medien und Personen weggebrochen. Also zum Beispiel das Produkt von Springer, wie ist das nochmal?
Ja.
Ja, das mit dem Roboter.
War das, war das Watson?
Nee, das war nicht Watson.
Watson ist IBM.
Watson ist auch nicht IBM. Watson ist Ströer.
Nee, aber Watson IBM, also die haben ja so ein, ist ein Software-Tool. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja. Ich habe auch mit den Leuten gesprochen, auch im Springer-Büro. Das kommt gleich.
Ja. Auf jeden Fall, die waren eine Zeit lang, ne? Adele war jede Woche da und hat berichtet. Tom Mattison, der viel gemacht hat für, ich glaube, unter anderem Dot Esports, aber auch für andere, der war so freier und hat dann auch versucht, sein eigenes Medium so ein bisschen zu etablieren, ein Jahr lang. The Shotcaller früher, Lara, die jetzt zu einem, also Lara Nonadi, die jetzt von Journalistin zu Content Creator quasi rübergewechselt ist und bei SK jetzt arbeitet oder bei SK. Ja, das waren so die Gesichter, die man da immer gesehen hat.
Ja.
Und da sind schon auch Sachen weggebrochen, einfach. Das muss man auch dazu sagen, ja.
Okay.
Meinst du Jackson? Update und Jackson, das war Samsung und Springer. Ich muss das einmal kurz nachschlagen, das war das nämlich.
Genau.
Und das war eine, ich glaube, Update war eine App, die war auf den Samsung-Fernsehern vorinstalliert. Und da war, glaube ich, so ein bisschen die Idee, hey, wir bauen das Ganze für Gaming und E-Sports und dann finden wir einen ähnlichen Distributionskanal und machen das halt so, hauen das richtig weit in die Breite. Mit denen haben wir nämlich damals auch noch gesprochen, zu Observer-Zeiten. Jackson war das, Update.
Die sind vor allem auch auf den Handys mit Update, wenn ich richtig.
Und genau.
Das ist, also da vorinstalliert zu sein, ist ja schon
Das ist ja, echt krass.
Oder nimm MSN, wenn du es irgendwie schaffst, bei Microsoft deinen Content zu platzieren, mit dem wir auch mal gesprochen haben. So, dass, weißt du, wenn du deine Windows-Taste aufmachst und plötzlich poppt da ein E-Sport Observer-Artikel auf, so, das wäre halt schon Gold, ne? Das wäre schon der Goldstandard. So, da würde ich nicht Nein sagen.
Twitch-Startseite quasi.
Ja.
Aber was sind denn Dinge, die helfen könnten, das Gaming- und E-Sport-Thema noch mehr in den Journalismus reinzubekommen? Hast du da Sachen gesehen in deiner Vergangenheit, wo du sagtest, warum machen wir das eigentlich nicht? Oder warum macht das jemand nicht? Oder also muss ja nicht DPA jetzt zwangsläufig sein, aber sind da Sachen, Potenziale, die nie aufgegriffen worden sind?
Also ich denke, dass du diese gesamte Branche investigativer durchleuchten könntest, was der Branche nicht gefallen wird, weil in der Branche sehr viel passiert, was nicht okay ist. Und das ist was halt Geld braucht, ne? Investigativrecherche ist fucking teuer, weil es einfach, du brauchst Zeit und du brauchst Ressourcen dafür. Und die Frage ist, ob sich das dann auszahlt. Also ob das quasi von den Fans so aufgenommen wird, wie das gemeint ist, ne? Weil Investigativrecherche kann von so großen Fans halt auch immer, ja, was pisst der dem jetzt ans Bein, von dem ich Fan bin? So nicht als wirklich aufklärerisch wahrgenommen werden. Deswegen, also das ist, ich fände das sehr gut, wenn sich da jemand rantrauen würde. Was nicht heißt, dass wir das nicht auch gemacht hätten, aber also ne, mit der Schlagzahl, die wir auch hatten, kannst du keine 3 Monate Investigativrecherche in ein Unternehmen machen. Das geht so nicht.
Ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist total wichtig, weil das passiert häufiger, als du denkst, dass Leute sich die Mühe machen, eine Story wirklich aufarbeiten, also wirklich mit Fakten und das auch alles belegen können. Und dann hast du halt ja diese zwei Gruppierungen. Ne? Die eine sagt, ey, finde ich cool, das ist wirklich hilfreich. Und dann hast du aber auf der anderen Seite diese ganzen Fans, die das teilweise auch einfach zerreißen, weil ihnen nicht gefällt, was sie lesen. Und dann geht es aber nicht darum, wie es geschrieben ist, sondern sie mögen einfach nicht, weiß ich nicht, dass ich jetzt bei Dennis irgendwas uncovered hab, ne, so dann, ja, nee, aber ich finde Dennis geil, so, das stimmt alles nicht. Und so, nee, das ist hier alles belegt, so, und das war echt, es hat lang gedauert und das war sehr viel Arbeit.
Ja.
Und dann bist du dann wieder bei dem Problem, dass es halt zeit- und kostenintensiv ist und du aber dann eigentlich den Output nicht generierst, den es vielleicht auch haben sollte. Das ist so ein bisschen, Dennis, ne, diese Christian Linke Podcast-Folge, die wir als underrated eingestuft haben, ist halt absolut ähnlich, ne?
Ja.
Er hat halt extrem viel gemacht. Deutschland war halt so, naja, ist ja arcane, was soll's. Ne? Hat halt nur irgendwie extrem viel abgeräumt und war halt geil und kein interessiert's.
Hat halt kein Branding in Deutschland sozusagen, habe ich das Gefühl. Obwohl er halt.
Also da braucht es. Also, gibt einfach Dinge, die kriegen nicht so die Resonanz, die sie eigentlich verdient hätten. Und ich glaube, Jacob Wolf macht das ja noch mit dem Jacob Wolf Report. Das sind, wenn er da was auf Substack raushaut, sind das nochmal sehr lange Pieces. Auch eigentlich immer sehr gut aufgearbeitete, zumindest die letzten, die ich gelesen habe. Dann hast du Richard Lewis, da kannst du jetzt drüber streiten, ob du die magst oder nicht. Da sind aber auch teilweise echt gute Sachen dabei.
Und durchgezogen über viele Jahre, darf man auch nicht vergessen.
Ja, der ist halt noch da, ne?
Das ist also, wenn du an die Leute international denkst, ist er einer wenigen, die ich auch, der nicht super tief drin ist, immer mal wieder wahrnimmt. Und der hat auch irgendwann mal angefangen. Der war auch mal auf dem Home Story Cup als Gast und hat dann echt? Mal. Ja, klar, der war da auch mehr oder weniger, ja, ich würde schon sagen, Fan und hat dann immer mal gefragt, ob er mal vielleicht ein bisschen helfen kann, mal mit irgendwie moderieren kann oder sowas. Und dann war damals bei unserem Counter-Strike-Event sogar eingeladen als Caster. Ja, war es schon lange her alles. Das ist alles schon so lange her, Mann. Das sind 10 Jahre, über 10 Jahre, teilweise über 10 Jahre her, ja.
Boah. So, Bene, als Spinne im Netz, traust du dich, einen Ausblick zu geben auf 24? Welche Trends du gesehen hast? Also, oder gibt es Trends, die du gesehen hast, von denen du glaubst, zu erahnen, wie sie weitergehen? Also, ich erwische dich jetzt voll on the spot, du darfst fairerweise einfach Nein sagen. Aber gibt's Dinge, die.
Du kannst einfach rausgehen jetzt aus dem.
Ja, du kannst einfach hier so close, kein Bock mehr.
So, tschüss.
Ja. Hast du aber irgendwas, wo du glaubst, oder was dich. Oder lass mich anders fragen. Was guckst du dir an? Was sind Themen, die du. Oder Entwicklungen, die du gesehen hast, wo du sagst, das verfolge ich weiter, weil das finde ich spannend?
Also ich werde definitiv weiter die LEC verfolgen, weil das so, also da haben wir jetzt im Werdegang nicht so drüber gesprochen, ne? StarCraft war so my first love und dann einfach durch den Zugang, den ich hier hatte dazu, ist einfach so die LEC jetzt so der E-Sport, den ich schaue gerne. Die haben auch ein ganz nettes, was ich sehr toll finde, die haben auch so ein ganz nettes Fantasy-Game dazu, was super verbuggt ist, leider überhaupt nicht gut funktioniert, aber wo man sich dann schön ärgern kann, wenn die Leute, die man ausgesucht hat, underperformen. Also das werde ich definitiv weiter verfolgen und halt auch so generell, was in der Branche passiert. Also ich bin, also allein durch die ganzen Leute, denen ich auf Twitter folge, werde ich das noch mitkriegen. Und ich glaube, dass so das Thema fürs vergangene Jahr oder eigentlich schon für die Jahre davor war so Konsolidierung. Das ist, glaube ich, so der Trend, der sich jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen fortsetzen wird. Aber dann hoffe ich natürlich, dass das so einfach aus persönlichem Interesse aus, jetzt nicht als DPA-Mensch, hoffe ich natürlich, dass das sich wieder bessert. So. Aber ich glaube, da stehen ja die Zeichen eh hin. Das könnt ihr besser beantworten als ich.
Aber du bist ja unser Gast.
So sieht's aus.
Hier habe ich direkt gespiegelt, zurückgeworfen.
Ja, genau. Spiegel.
Spiegel.
und die Worlds werde ich mir angucken. Die sind ja in Europa dieses Jahr. Das Finale in London, da weiß ich noch nicht, wie ich hinfahre. London ist
ja
teuer.
Ja, musst du mal einen DPA-Artikel noch schreiben als Freier.
Ja.
So ein Business-Trip. Ich glaube, wenn Dennis jetzt nichts hat, würden wir dir sonst auch einfach das letzte Wort überlassen, wenn du magst. Weil ich glaube, so langsam sind wir ja zeitlich am Ende. Du hast ja auch einen harten Anschlag. Es sei denn, du willst noch ein Thema aufmachen. Also.
Ja. Das letzte Wort. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ich habe, das war sehr schön, da nochmal so ein bisschen drauf zu gucken.
Wir sagen danke, dass du da warst. Ja,
danke, dass du da warst.
Ich kann noch was pluggen.
Ja, bitte.
Und zwar, wir haben, also auch wenn das Produkt jetzt quasi aufgehört hat, haben wir vor dem Jahreswechsel noch eine ganze Reihe an sehr schönen Geschichten veröffentlicht, die man sich auch noch durchlesen kann. Wir haben zum Beispiel Pascal, der eine Autor, hat über gute Ernährung im E-Sport geschrieben, was ich sehr, sehr interessant fand. Da hat er auch unter anderem mit einem Kochbuchautor gesprochen und mit Big, wie die so ihre Spielerinnen und Spieler ernähren. Wir haben drüber geschrieben, wie Union Berlin als einziger Bundesliga-Club nicht in den E-Sport gehen möchte.
Spannend. Weiterhin.
Es gab einen Text über das Ende von Summoners Inn, was ja auch große Sache war dieses Jahr. Es gibt ein großes Interview mit Hand of Blood, das ich zusammen mit Niklas Gräber geführt habe. Also da kann man vielleicht einfach nochmal schauen. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja vielleicht Sachen in die Shownotes packen.
Ja, du kannst, wenn du uns die Links schickst, packen wir die alle in die Shownotes.
Mhm. Cool, sehr gerne. Mach ich sehr gerne. Und die sind auch noch, also wie gesagt, auch wenn das Produkt jetzt quasi aufgehört hat, die Sachen kann man immer noch finden. Würde mich freuen, wenn da vielleicht noch ein, zwei Leute drauf schauen. Weil es sind ein paar coole Texte da gekommen.
Ja, genau. Johannes ist schon ganz Ohr und freut sich. Nehmen wir gerne mit auf.
Ja, sehr gerne sogar.
Cool.
Super. Dann vielen Dank.
Danke dir. Dann würde ich, glaube ich, an der Stelle einfach auf Wiedersehen sagen. Es war uns ein Fest. Dir alles Gute. Lass uns wissen, wenn du dein GIF von den Simpsons posten darfst. Also wenn das Announcement des Announcements. Mhm. Und wir wünschen dir alles Gute für deine Zukunft.
Dankeschön.
Und allen, die zugehört haben, ein frohes neues Jahr, einen guten Start in 24. Und bis bald.
Sage ich auch nur bis dann. Tschüss.
Tschüss. System shut down.